Domradio. Menschen.
Am Mikrofon ist Angela Krumpen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute ist eine Theologin zu Gast. Sie ist in zwei Ländern zu Hause. Sie hat zwei große Kinder großgezogen. Frauen, Frieden und Ökumene, das sind ein Teil ihrer Themen und mehr, das wissen Sie, das erfahren Sie gleich im Fragebogen.
Domradio. Menschen.
Name?
Mieke Korenhoff.
Alter?
63 Jahre, fast.
Fast
63, ja. Noch nicht ganz.
Familie?
Familie, zwei Kinder, ein Mann.
Beruf?
Beruf, Theologin, theologische Referentin in der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Berufung?
Berufung, ja, eigentlich Theologin, und Theologie ist eine Berufung für mich. Das ist nicht nur ein Hobby oder eine Arbeitsstelle. Arbeitsstelle würde ich sagen, theologische Referentin bei der Evangelischen Kirche im Rheinland. Aber Theologie zu betreiben ist schon eine Berufung.
Als Kind war die Kirche für mich?
Etwas ganz Normales, was zum Leben gehört, anders als heute. Man ging in die Kirche, das war ganz selbstverständlich, so wie man in die Schule ging. Da wurde nicht drüber geredet. Das Einzige war halt, in welche Kirche man ging, in eine reformierte oder mehr eine strengere, orthodox reformierte Kirche. Und da gibt es in den Niederlanden sehr, sehr große Unterschiede. Zum Teil fand ich immer als Kind schon bemerkenswert, wie oft von der Kanzel donnernd und mit düsterer Miene geredet wurde. Und dabei ging es doch um die frohe Botschaft. Das war immer ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten ging ich eigentlich gerne in die Kirche. War schön zu Weihnachten und Silvester. Dann roch das alles so nach Krapfen und Pfefferminze.
Das erzählen wir gleich noch ausführlicher. Von meiner Mutter habe ich gelernt,
Die Dinge im Leben mit einer gehörigen Portion Butterwitz zu begegnen.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater wäre ich vielleicht nicht so standfest im Leben.
Meinen Onkel, der im Widerstand gegen die Deutschen gekämpft hat, habe ich
unheimlich gern gehabt und bewundert, ob seiner Rede, als ich einen Deutschen geheiratet habe, wie er ohne viele Ranküne und glaubhaft, echt in diese Kommunikation eintreten konnte, die auch bei der Feier entstand, wo es doch Familien sind, die zusammenkommen, die sich eigentlich nicht so recht gut kennen. Und dann einen so authentisches Auftreten geben zu können in so schwieriger Lage, das schafft eben sehr viel Vermittlung. Das ist sehr schön gewesen für mich.
Als ich einen Deutschen geheiratet habe, war das für viele in meiner Gemeinde?
Ziemlich schwierig. Also einige aus dem Presbyterium haben meinem Vater, also zum Glück nicht mir, erzählt, es wäre besser, ich hätte einen Spaghettifresser geheiratet als einen Deutschen, was mich ziemlich schockiert hatte, weil in den Niederlanden sagt man, es ist doch alles so tolerant, aber aus den beiden Antworten, was man ausgespart hat und das, was man gesagt hat, geht doch hervor, dass es mit der Toleranz doch nicht ganz so weit her ist, wenn es mal so nah an einem selber ranrückt.
In zwei Ländern zu Hause zu sein heißt?
Ja, nicht mehr so ganz niederländisch, auch nicht ganz deutsch zu sein. Nicht mehr von kirchlicher Seite her gesehen, nicht mehr ganz reformiert, aber auch nicht ganz lutherisch oder uniert zu sein. Also irgendwie so dazwischen. Und fragen Sie mich jetzt nicht, was ist dann typisch niederländisch oder typisch deutsch, weil das ist schwierig.
Theologie wollte ich studieren als?
Ja, also ich wollte mich nach den Erfahrungen, die ich ja in meiner Kindheit und Jugend mit Kirche hatte, gerne selber mich vergewissern, wie das ist mit Theologie.
Hans Ehrenberg hat mich fasziniert, weil?
Ja, weil er so ein universaler Denker war.
Ökumene ist für mich wenn?
Wenn Menschen versuchen, aufeinander zu hören und lernen, über Gott Neues zu erfahren und über ihre eigene Tradition Neues zu erfahren.
Theologie der Religionen heißt für mich?
Zu gucken, welche Zugänge es zu Gott noch sonst gibt.
Zwei Kinder alleine zu erziehen ist?
Tja, nicht ganz einfach. Mit allem, was dazu gehört, ja.
Ich bin meinen Kindern eine gute Mutter, wenn?
wenn ich ihnen auch zu Freundin werde.
Frauen in der Kirche sind?
Ein großes dynamisches Potenzial.
Gewalt gegen Frauen müssen wir?
Bekämpfen und versuchen, sie möglichst zu überwinden, aber das ist noch ein langer Weg.
In der Wissenschaft ist das Leben für Frauen?
Leichter geworden einerseits, was die Zugänge zur Wissenschaft betrifft, aber auch hart im Konkurrenzkampf, weil die Plätze für Frauen in den oberen Rängen natürlich nicht groß sind und für die Männer mittlerweile auch nicht. Und da ist sehr, sehr viel Profilierung nötig, sich dauernd präsentieren. Und das ist dann auch die Frage, was das mit einem selber macht.
Referentin für Theologie im Frauenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland zu sein, heißt?
Ja, Beratung, kirchenleitende Gremien, Innovationen und Projekten organisieren, Studienarbeit, alles zu den Themen im Rahmenfeld von Kirche und Theologie.
In Israel habe ich?
Ja, eine buntscheckige Welt kennengelernt, sowohl die Natur wie die Menschen, wenn man in Jerusalem über die Dächer guckt und die drei großen Buchreligionen da vertreten sieht, in den Glockengebimmel oder das Sprechen, ist das schon was Besonderes. Wenn man denkt an die Psalme, wo es dann heißt, in Jerusalem werden alle zusammenkommen, dieses Gefühl hatte ich dann doch sehr stark.
Wenn ich als evangelische Theologin einen Tag Päpstin wäre?
Ja, wenn ich einen Tag Päpstin wäre, dann würde ich sofort eben die Glocken läuten, weil die Frauenordination sich durchgesetzt hat innerhalb von wenigen Stunden.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Würde ich noch mal ganz aus dem Vollen leben wollen und meinen ganzen Freunden und Familien einladen, schön essen und trinken, wenn das ginge noch.
Und was ich Gott schon immer sagen wollte?
Dass ich manchmal mit ihr zu kämpfen habe und dennoch was mit ihm habe.
Domradio. Menschen.
Fangen wir da an, dass Sie einfach erzählen, was Sie genau, wofür genau Sie zuständig sind.
Ja, ich bin zuständig dafür, dass der Beitrag von Frauen in Kirche und Theologie mehr zur Geltung kommt, als das in den vergangenen Jahrhunderten der Kirchengeschichte der Fall gewesen ist. Nun, ich sage ja oft, es ist schwierig, da Pflöcke einzuschlagen, aber was 2000 Jahre lang nicht geschehen ist, kann ja auch nicht gleich. Ich bin jetzt, 1992 habe ich angefangen, also 13 Jahre da, kann man auch in 13 Jahren nicht alles schaffen, aber es fängt so langsam an.
Nun leben wir jetzt so Mitte des ersten Jahrzehnts vom 21. Jahrhundert in einer Zeit, in der das mit den Frauen und die Frauenfrage so ein bisschen schwierig ist. Also eigentlich, ich habe heute Morgen im Zug einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit, warum es so peinlich ist, Feministin zu sein. So. Und das fand ich sehr, das drückt sehr gut aus, wie es zum Beispiel Journalistinnen geht, die sich um Frauenfragen kümmern wollen. Und ich denke, dass es auch sich in der Kirche spiegelt, dass es kein Thema ist, was anerkannt ist, wo man sagt, ja, darum müssen wir uns kümmern.
Also das spielt im Untergrund oft eine Rolle. Aber nach außen hin würde heute niemand mehr sagen, das spielt keine Rolle. Und das ist natürlich auch ein gewisses Dilemma. Früher haben sie oft gesagt, wieso müssen sie hierher kommen? Meine Frau sagt auch, dass es den Frauen ganz gut geht und verstehen gar nicht die Notwendigkeit. Das ist oft gesagt worden. Das wird ja heute nicht mehr gesagt. Aber heute ist mittlerweile, es gibt ja auch Erfolge natürlich und wird jetzt wieder eher gesagt, ach so, das haben wir jetzt doch erledigt, jetzt müssen wir uns um die Genderfrage kümmern. Für mich sind das zwei Varianten ein und dasselbe Problems. Im Grunde, dass doch im letzten Endes die Frage nicht ernst genommen genug gewesen ist und dass es in der Kirche auch, wenn die Frauenfrage zur Debatte steht, dass das eine Frage ist, die Geschlechter berührt, dass es auch eine Frage ist, eine Männerfrage ist und eine Frage an die Kirche selbst, an die Gestalt von Kirche, wie Kirche sich präsentiert. präsentiert im Gottesdienst als das Herzstück kirchlichen Lebens.
Nun kann man ja sagen, dass es in der evangelischen Kirche vergleichsweise für Frauen nicht zugeht.
Ja, weil sie die Zulassung zum Pfarramt haben. Ja. Und das ist ja auch ein ganz großer Schritt vorwärts. Und das ist auch ein langer Kampf gewesen, theologischen Auseinandersetzungen und dann auch, wie das in der Praxis allmählich vonstatten ging. Erst durften die Frauen nur für Frauen und Kinder das Evangelium auslegen. In der Kriegszeit, im Zweiten Weltkrieg, durften sie dann auch anstelle von Männern das Pfarramt wahrnehmen. Aber sobald die Männer zurückkamen, mussten sie wieder einen Schritt zurückgehen. Und eigentlich ist in der Kirche im Rheinland 1975 erst die volle Gleichstellung. Also wenn man sich überlegt, ist das noch gar nicht so lange. Die volle Gleichstellung bedeutet auch, dass der Namensgebung auch gleich ist. Früher sind sie dann Vikarin oder noch irgendwie so auch in der Benennung noch ein bisschen anders. Aber seit 75 können sie sich neben dem Pfarrer auch Pfarrerin nennen.
Das sind genau 30 Jahre. Das ist eine Generation.
Ja, und das ist nicht viel. Und gerade bei solchen revolutionären Angelegenheiten ist eine Generation nicht viel.
Macht es denn Spaß, diese Arbeit zu machen? Machen Sie das gerne oder kämpfen Sie gegen große Widerstände?
Ja, sowohl das eine. Es gibt immer noch Widerstände. Die werden nicht mehr so deutlich formuliert als früher. Aber sie gibt es noch so in dem Sinne, wie wir vorhin das schon hatten. Ach, es ist ja eigentlich alles nicht mehr so schlimm. Wir haben schon sehr viel. Und wir haben natürlich sehr viel. Und es ist ja auch aus den Köpfen nicht mehr rauszudenken, dass es eine Flut von theologischer, feministischer Literatur gibt. Dass es viele Frauen auch gibt, die doch in gewisser Weise im universitären Bereich arbeiten, auch in der Kirche. Aber es auch viele Strukturen gibt in der Kirche, die nicht gerade sehr familien- und frauenfreundlich sind. Gerade auch in den höheren Ebenen. Und es immer noch viele Pfarrerinnen gibt, die im halbtags arbeiten. Und wenn man nur eine halbe Stelle hat, kommt man nicht in Frage für Leitungspositionen zum Beispiel. Ja? Gut, zum Teil haben die Frauen sich das selbst gewählt, weil die Frage ungelöst ist, wie vereinbare ich jetzt Familie und Beruf. Aber die Frauen wollen auch immer gerne noch nicht ganz so in der Arbeit verloren gehen, wie Männer das zum Teil machen mussten auch. Ja? Und das ist natürlich auch ein großes Dilemma.
Sie sind also seit 1992 in der evangelischen Kirche im Rheinland dazu angestellt, um zu gucken, dass die Frauen nicht zu kurz kommen, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf, aber eben auch theologisch zu gucken. Also das auch theologisch einerseits zu begründen, andererseits theologisch umzusetzen.
Domradio Menschen.
Sie arbeiten heute als Theologin, Sie haben zwei Kinder großgezogen, Sie haben in der Wissenschaft gearbeitet, darüber reden wir alle noch, aber angefangen hat Ihr Weg in den Niederlanden, wo Sie noch im Krieg geboren sind. Hat der Krieg eine Rolle gespielt in Ihrem Leben?
Also nicht als Kind habe ich das nicht gemerkt. Ich habe so einige Bilder im Kopf gehabt, also dass ich als Kind auf dem Fahrrad unterwegs war und saß auf dem Fahrrad bei meinem Vater und meine Mutter fuhr vorher und dann kamen Flugzeuge und warfen Bomben ab und meine Mutter kriegte die Panik und fuhr viel schneller und trotzdem wir geschrien haben, sozusagen, wir sollen uns jetzt in den Graben legen und sehen, dass wir einigermaßen heil davon kommen. Also diesen kurzen Eindruck habe ich und dann natürlich, dass mein Onkel, von dem wir ja schon gesprochen haben, oft da war und immer irgendwie anders aussah, weil er sich immer irgendwie verstellen musste. Dann hatte man so eine Perücke und dann mal was anderes gehabt und so. Und das habe ich aber nicht bewusst erst im Nachhinein
Also Sie haben nicht erlebt. Bewusst, warum der Onkel sich immer verkleidet?
Nee, natürlich
das
nicht.
War das war zu ist gefährlich, ja dann, weil er im Widerstand gegen die Deutschen gearbeitet hat und Kinder können natürlich immer leicht sich
verplappern. Ja, und er dann bei uns zu Hause Unterschlupf gefunden hatte auch. Und später natürlich in der Schule wurde das immer als Teil der der nationalen Identität. Es wurde jedes Jahr am Anfang Mai die Befreiung gefeiert und das wurde sehr bewusst, immer mit vielen Bildern vom Königshaus und so. Das hat man lange, lange gemacht, bis man irgendwann mal gesagt hat, ja, wir können das nicht in alle Ewigkeiten machen, jetzt machen wir es mal alle 5 Jahre und dann mal alle 10 Jahre. Und jetzt haben wir ja nun auch schon etliches hinter uns, aber es ist, glaube ich, solange alle die Menschen noch leben, die richtig Zeitzeugen waren, die sowohl im Krieg gekämpft haben und in den Niederlanden hat man sich auch noch in, was jetzt Indonesien ist, auch noch gekämpft gegen Japan und so. Und ein Teil meiner Familie war auch in japanischen Lagern. Bruder meiner Großmutter, die als Ingenieur in Indonesien gearbeitet hat mit seiner Familie, war in Japan im Lager. Das vergisst man oft, diese ganze komplizierte Verwicklung, die man heute schon sehr viel globaler denkt, aber damals, glaube ich, auch in der Zeit, so in den 50er Jahren, wo ich dann auch mehr mit diesen Dingen mich befasst habe, hat man dann nicht mehr alles so im Blick gehabt.
Das heißt, Sie haben einen Onkel im japanischen Lager gehabt und einen Onkel im Widerstand.
Ja.
Also schon sehr in der Familie das präsent. Ja. Dieser Widerstand, dieser Onkel im Widerstand, was genau hat der gemacht?
Ja, der hat dann viel auch mit Kurierdienste und Nachrichten übermitteln und es gibt ja dann auch Anschlägen und in solchen Plänen war er dann auch verwickelt.
Sie kommen aus einer großen Familie, Sie haben noch 3 Geschwister, also Sie waren 4 Kinder.
Ja.
Und was war das für eine Familie? Also wo sind Sie da reingewachsen?
Ja, das war so mittelständige Familie, also mehr aus der Geschäftswelt, aber auch Leute im Theater, auch viel, die mit Theologie auch zu tun hatten. Also sehr, sehr breit gefächert. Es gab ja auch religiös Verrückten bei uns in der Familie. Also,
was sind das, religiös Verrückte?
Ja, die irgendwie so ein bisschen übergeschnappt waren. Und dann
so sehr frömmig, sehr pietistisch.
Ja, ja, so, ja, aber wirklich so ein bisschen durchgeknallt dann auch. Ja, aber das wusste man dann so. Das waren die Eigenarten von bestimmten Menschen. Also ich bin eigentlich sehr, sehr frei groß geworden und meine Eltern haben mich auch sehr unterstützt gehabt und war die älteste von 4 Kindern. Das gibt ja dann noch immer irgendwie so eine Rolle, Vorzieherrolle und ich glaube, ich bei meinem Leben gar nicht mehr losgeworden bin.
Inwiefern, dass Sie oft vorgezogen worden sind?
Nein, oder eher, dass man dann in Verantwortung stärker stand, ja, oder auch so das Pflichtgefühl, also hier ist die Arbeit, das muss ja erstmal erledigt werden und dann kommt irgendwie das Vergnügen mehr, ne? Und so das Gefühl, was phasenweise in den Frauenbewegungen solche Schübe gehabt von, ich muss mal denken, was ist eigentlich für mich gut und kann ich das jetzt machen oder soll ich das lieber nicht machen oder so, also diese Gefühle habe ich selten in meinem Leben gekannt.
Sie haben im Fragebogen gesagt, Religion gehörte einfach dazu. Die Frage war dann höchstens, zu welcher Kirche geht man? Und ich glaube, die Niederlande sind dann nochmal ein bisschen anders vielleicht, als wir das hier kennen. Also es gibt viele verschiedene, auch evangelische, viele verschiedene evangelische Kirchen, also viel stärker, als wir das hier kennen, dass man protestantisch und evangelisch und gut ist, aber das ist dann nochmal anders gewesen.
Ja, das war auch so. Also von Haus aus gehörten meine Eltern der reformierten Kirche an. Das ist so eine Abspaltung auch sozusagen, man würde auf Deutsch sagen müssen, re-reformiert, weil es gab ja auch schon eine reformierten Kirche und da eine Abspaltung davon. Das war im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts war das. Und meine Eltern haben erst diese Kirche angehört und danach haben sie gewechselt zur sogenannten Reformierte Kirche. Mittlerweile sind jetzt diese Kirchen alle, haben sich zusammengetan und heißen jetzt in den Niederlanden Kirche unterwegs. Aber so einfach ist es halt dann doch nicht, weil die Tradition der Kirchenspaltung oder immer, wenn, sagen wir mal, 3 Leute zusammenkamen, bildeten sie sich in der Kirche und dann war wieder eine Kirchenspaltung. Das war sehr gang und gäbe. Das hat eigentlich niemand in den Niederlanden so recht beunruhigt, während in den deutschen Landeskirchen ist es immer sehr, weil sie streng aufgenommen Volkskirche sind, so die Einheit ist sehr wichtig und bei uns sagen wir dann, ja gut, dann kommt man zusammen und man geht auch wieder. Es wurde auch immer nach den Gottesdiensten immer heftig debattiert beim Kirchenkaffee hinterher und so. Also
über die Predigt?
Ja, über die Predigt. gepredigt und ob das alles richtig sei und wer dann da gewesen sei und wer nicht da gewesen sei und ob die Schlange nun echt gesprochen hat oder nicht. Darüber hat es ja auch Kirchenspaltung gegeben, also in der Genesis-Geschichte. Aber ich fand das als Kind eben kurios, ehrlich gesagt. Ja.
Ja, aber es hört sich auch so an, als wären es Menschen gewesen, die das wirklich auf ihr Leben angewandt haben. Das ist ja, also ich meine, das hört sich auch leidenschaftlich an, um rauszukriegen, stimmt das jetzt und welche Bedeutung hat das für mich? Das ist ja, also es hört sich auch nach was Positivem an, wenn man da einfach hingeht und man hört es und man geht wieder nach Hause und fertig und es berührt einen eigentlich nicht.
Nee, das war auch positiv daran, diese Art, sich sehr stark zu engagieren und sich auch für Gerechtigkeit einzusetzen und darin auch Gott zu spiegeln in der Welt, das war schon sehr wichtig. Aber andererseits war es auch eine ganz starke Versäulung, ja. So bestimmte Richtungen, die zum Teil dann auch nichts voneinander wissen wollten, weil die einen von den anderen meinten, sie hätten es doch noch nicht so richtig geschnallt oder so. Ne? Das war dann manchmal auch mit den Konsequenzen auch. So, meine Mutter hat dann erzählt, dass sie früher nicht über den Gartenzaun reden durften mit Freundinnen, die in eine andere Kirche gingen. Ne? Und da musste das nicht mal die römisch-katholische Kirche sein.
Ne? Sie waren als Mädchen in einer Schule, die plötzlich zu einer jungen Schule wurde. Und da kommt dann schon ein Thema, was einfach später wichtig geworden ist.
Domradio. Menschen.
Wir haben eben erzählt, dass Sie im Krieg geboren sind, in Holland, in Niederlanden groß geworden sind und dass es da eine große Vielfalt protestantischer Kirchen gab. Sie hatten das Thema Krieg in der Familie sehr präsent. Sie hatten einen Onkel, der im Widerstand gearbeitet hat, aber auch einen, der in japanischer Gefangenschaft geraten ist. In Ihrer Jugend, habe ich schon erzählt, sind Sie auf eine Schule gegangen, in der erstmal Mädchen und Jungen waren. Irgendwann gab es eine Mädchenschule und dann wollten die, wie selbstverständlich von Ihnen, dass Sie zur Mädchenschule wechselten, aber Sie wollten nicht.
Nee, das ist richtig, weil das sah ich nicht ein. Und ich fand da auch schon immer diese Vorstellung, ich besuchte das humanistische Gymnasium und da wurde dann immer gesagt, naja, wieso musst du, du siehst doch gut aus, du wirst ja sowieso sofort heiraten. Und dann hat es mich schon immer geschüttelt, weil ich dachte, wieso, weißt du ja, dass ich sofort heiraten will, das war in meinem Kopf überhaupt nicht präsent. Ne? Und dann mit so vielen Texten und so viel Bildung, wozu das alles. Und als dann diese Mädchengymnasium gegründet wurden, haben sie es alle für selbstverständlich gehalten, dass alle Mädchen darüber gehen. Dann bin ich zum Rektor marschiert und habe gesagt, aber ich gehe nicht und ich will das nicht und ich möchte hier bleiben. Und dann hat er gesagt, aber natürlich nicht selbstverständlich, wenn es dir so viel Spaß macht, da sehe ich nicht ein, dass du irgendwie anders hingehen solltest. Ne? Und meine Eltern fanden das auch, die haben sich eigentlich nie eingemischt. Ich habe meinen Weg eigentlich ziemlich dann auch alleine bestimmen können. Das war natürlich auch schön. Also wenn die auch gesagt hätten, natürlich für ein Mädchen ist gut genug, dass ich zum Mädchengymnasium gehe, ja, dann wäre das vielleicht noch anders gewesen.
Aber so, wenn man jetzt so zurückschaut von heute, hätte man das damals natürlich niemals feministisch genannt. Das Wort gab es noch nicht. Aber Sie hatten ganz früh ein Gespür dafür, dass Mädchen anders behandelt werden als Jungen.
Ja, ja, sicher, denn solche Erfahrungen hatte ich schon häufig. Ja. Auch darin eigentlich, naja, wenn ein Mädchen dann auch einigermaßen gut in der Schule war, dann musste sie so ein bisschen typ braves Mädchen sein mit Zopf und hochgestochen und ich weiß nicht. Und dagegen habe ich mich ja wahrscheinlich unbewusst auch immer aufgelehnt, obwohl ich damals nicht Gefühl hatte, dass ich was Besonderes mache. Aber dann gab es mal eine Phase, wo man so rote und grüne Wollstrümpfe tragen musste. Dann habe ich mal die eine rot und die andere grün angezogen. Oder ich hatte mal irgendwie ein bisschen Farbe im Haar. Das war ja alles in kalvinistische Welt und in einem christlichen Gymnasium wohl was Besonderes. Und dass es trotzdem alles klappte mit der Schule, das war für die auch immer schwierig. Ja, weil das sind auch so Sachen, die man dann gar nicht auf die Reihe kriegen kann. Und ja, das war schon so, dass Mädchen anders, sehr viel anders behandelt wurden. Obwohl ich damals nicht dachte, ich hatte das nie als feministisch, das Wort kannte man damals noch nicht.
Natürlich nicht. Sie haben dann nach dem Abitur ein Jahr gemacht, um sich zu orientieren und in diesem Jahr beschlossen, dass Sie Theologie studieren. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, ich wollte so dieses mehr von Gott wissen und so die Öffnung erleben. Und Sie sagten auch, dass es schon Theologen in der Familie gab. Also von daher gab es dann auch keinen Widerstand gegen Ihren Berufswunsch, Theologin zu werden?
Nee, das eigentlich nicht. Obwohl viele sagten, ja, was machst du denn eigentlich damit? Weil du kannst ja nichts damit werden, weil Frauen waren zu der Zeit ja noch nicht zugelassen zum Pfarramt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will auch nicht unbedingt Lehrerin werden. Ich will jetzt erstmal einfach was für mich machen. Also da stimmt das. Was mir jetzt Spaß macht und wie es dann weitergeht, das werde ich dann sehen.
Domradio. Menschen.
Sie haben uns einen Text mitgebracht, das stelle ich ja immer anheim in der Sendung Menschen, dass der Gast seinen eigenen Text mitbringt. Und Sie haben einen Text mitgebracht, den Sie selbst geschrieben haben. Sind Sie jemand, der sehr viel mit Texten und Worten umgegangen sind? Warum haben Sie sich für diesen Text entschieden?
Ja, weil ich glaube, dieses Gottesbild gehört jetzt zu der Phase, in der ich jetzt lebe. Also das wechselt ja auch immer, aber ich finde dies immer ein sehr schönes Bild und es passt ja auch zu Frauenerfahrungen. Das Bild von Mutterleib, Geburt, Mutterschoß ist ja für Frauen, die Kinder geboren haben, aber auch für Frauen, die nicht Kinder geboren haben, ein Symbol, was etwas aussagt über ja, Leben, was wir in Einzelnen nicht so erforschen können und was mit überwältigende Erfahrungen verbunden sind und unsere eigene Alltagserfahrungen auch ganz selbstverständlich mit Gott in Verbindung zu bringen, das ist, glaube ich, was Frauen sehr ans Herz liegt und auch immer machen, wenn sie von Gott sprechen wollen oder mit Gott gehen wollen.
Sie haben am Anfang gesagt, also am Anfang in dem Text gesagt, dass es in dem Psalm steht, Gott ist wie der Mutterschoß.
Ja.
Das kenne ich überhaupt nicht.
Das ist ein schöner Psalm. Das ist der Psalm 139. Teile davon haben wir auch gelesen bei der Beerdigung meiner Mutter. Und dann ist uns nochmal klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir als Kinder, die ja schon lange erwachsen sind, verbunden gewesen sind mit der Mutter, aus deren Leib wir ja auch geboren sind. Das ist nochmal wieder was anderes als beim Tod eines Vaters. Ja? Mhm. Da ist uns das so, was eigentlich normal Land auf Land ab so selbstverständlich ist. Ja, und dass diese Bilder in der Bibel auch zu finden sind und die jahrhundertelang eigentlich verschüttet waren und Frauen natürlich auch aufgrund ihrer Lebenswirklichkeit sehr viel mehr mit so solchen Bildern arbeiten, legt sich dann auch nahe.
Sie haben eben gesagt, für Frauen ist das wichtig, dass sie Gott und ihre eigenen Erfahrungen und ihren Alltag zusammenbringen, aber es ist nicht nur so abstrakt für Frauen, für sie selber ist das auch sehr wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe, so, und auch für ihre Arbeit in der evangelischen Kirche.
Ja, weil dadurch klar wird, also Gott gibt es nicht einmal im Gottesdienst am Sonntag oder einmal irgendwie in theologischen Abhandlungen, sondern es gehört zur Lebensgeschichte, zur Gottesgeschichte mit mir und zu dem, wie ich versuche, Gott zu spiegeln in meine eigene Geschichte.
Domradio. Menschen.
Sie haben eben erzählt, dass Sie Theologin werden wollten, obwohl es damals auch noch gar keine Zulassung zum Amt gab. Sie wollten das trotzdem, sie wollten das lernen. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Sie sind dann Theologin geworden. Sie haben ökumenische Theologie studiert und sind dann, haben ihren deutschen Mann kennengelernt, haben nach Deutschland geheiratet. Dadurch kommen die zwei Länder und die zwei Sprachen in ihr Leben. Und ich möchte erstmal darauf raus, dass Sie dann Ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Und geschrieben haben Sie die über Hans Ehrenberg. Und zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich diesen Menschen gar nicht kannte. Ich habe dann ein bisschen recherchiert. Das war ein Jude, der später protestantisch geworden war. Der war Philosoph, er war SPD-Mitglied, er war ein Kämpfer für die Arbeiterbewegung. Er war in der Bekennenden Kirche. Und umso mehr ich gelesen habe im Internet, umso mehr habe ich gedacht, wow, und den kanntest du gar nicht. Aber Sie kannten Hans Ehrenberg und Sie kannten ihn so, dass Sie gesagt haben, ich möchte über diesen Mann promovieren. Was hat Sie an ihm so angezogen?
Ja, erstens das ganz weite Spektrum, was er als Gelehrte auch gebracht hat, was auch typisch gewesen ist für die Zeit damals auch. Da gab es noch Universalgelehrten, das gibt es heute nicht mehr. Dann, was mich immer beschäftigt hat, dass er versucht hat, über das Verhältnis Israel und Christentum, Judentum und Christentum nachzudenken, und zwar nicht als theoretischer Dialog, sondern aus seinem Leben heraus mit Freunden, Franzosenzweig und Rosenstock-Hüssi, so dass das einen konkreten Ort auch hatte im Alltag und von daher auch andere Aufbrüche gab.
Und ja auch in seiner Biografie.
Und in seiner Biografie natürlich, dass er vom Philosophieprofessor zum Pfarrer in Bochum wurde, was Karl Barth hat nur Kopfschütteln das zur Kenntnis nehmen können, weil er war Pfarrer und ist dann Theologieprofessor geworden. Also so sind die Lebenswege von Menschen dann plötzlich so ganz anders. Und ja, das ist ja natürlich auch so. Hans Ehrenberg ist ja auch in der protestantischen Kirche nicht sehr bekannt. Als Christ jüdischer Herkunft fällt er auch zwischen allen Stühlen, weil für die Juden war er kein Jude mehr und für die Christen war er eigentlich Jude, ja. Mhm. Die Kirchen haben lange die Juden, die christenjüdische Herkunft auch nicht richtig so zur Ganz Kenntnis genommen. Ne? Ja.
Und was wollten Sie mit Ihrer Promotion? Also es gab diese Faszination an diesem Universalgelehrten, aber was wollten Sie mit Ihrer Promotion?
Ja, ich wollte sozusagen eine wissenschaftliche Biografie schreiben, die ich eben nicht ganz bis zu seinem Lebensende geschafft habe, aber so die wichtigsten Stationen erstmal bis zum Ersten Weltkrieg. Und ich wollte gerne ihn zeigen in seinem praktischen Lebensweg, in seinen theologischen, philosophischen und ökumenischen Ansätzen, zumal eben Schriften von ihm gar nicht mehr ja direkt zugänglich sind. Und das war natürlich ein großes Problem. Ich habe viel Archivarbeit machen müssen. Und dieses Trio, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, Rosenzweig, Rosenstock-Hüssi und Ehrenberg, wollten direkt sprechen, konkret von den Alltagserfahrungen. Sie wollten nicht über was reden und das Was war ihnen bekannt, aber wie man es den Menschen vermittelt, das war ein ganz neuer Ansatz damals. Aber das hat auch dazu geführt, dass sie ihre Schriften in einer Sprache gesprochen haben, die direkt in den konkreten Kontext passte und die heute sehr schwer zu entziffern sind. Da denkt man manchmal, was soll das eigentlich? Was wollten sie eigentlich sagen? Ja? Und da muss man sehr viele Voraussetzungen kennen, um das zu analysieren und einen Platz zu geben. Aber ich glaube, heute wäre das, ist im Grunde sehr modern und man könnte jetzt auch sehr gut anknüpfen. Aber für viele ist es erstmal befremdet, so zu reden, so zu denken und auch in dieser Vielfalt, weil theologisches Reden oder ein theologisches Buch zu schreiben, sieht heute ganz anders aus, als die das damals gemacht haben. Die haben keine gelehrte Fußnoten gemacht zum Beispiel, sondern die wussten, ja, wo es dann stand, wenn irgendein Inhalt zur Sprache kam. Und das ist heute natürlich, ja, wo man sich immer profilieren muss und super wissenschaftlich ausweisen, indem man viele Fußnoten schreibt. Also ich bin nicht der Meinung, dass das ja nun unbedingt Zeichen von Wissenschaftlichkeit ist, aber gut, so wird vielfach gedacht.
Das heißt, Sie wollten, gerade weil Hans Ehrenberg nicht so bekannt ist, ihm auch seinen Platz geben mit Ihrer Doktorarbeit, ihn bekannt machen und ihn so aufarbeiten, dass man ihn kennenlernen kann?
Ja.
Die Themen, die ihn bewegt haben, also vom christlich-jüdischen Dialog bis zur bekennenden Kirche, das sind aber auch Ihre Themen?
Ja, also das ist ja klar, weil ich habe sehr viel und früh auch schon im ökumenischen Kontext gedacht. Das hängt ja auch mit meinem Hintergrund aus den Niederlanden zusammen, weil ich das oft sehr eng fand, dieses Denken in so Kästchen und Säulen. Und ich weiß, ich hatte ein großes Aha-Erlebnis, als ich mit 16 Jahren die erste ökumenische Konferenz erlebte, 2 Fische und 5 Brote. Und dann dachte ich, ja, in diese Richtung musst du weitersuchen. Und Bei Ehrenberg ist das auch. Er hat auch gesucht, ja. Er hat gesucht und gelitten unter den Trennungen in den Religionen. Und dann hat er versucht, bei den erste Trennung anzufangen. Sagen wir mal, im Christentum ist die erste Trennung zwischen der Orthodoxie und Römisch-Katholizismus. Und das aufzuarbeiten, um dann zur Wurzel Israel zurückzukommen. Und dann hat er gemerkt, das geht gar nicht, weil das, was ich jetzt beschrieben habe, ist nicht die erste Trennung. Die erste Trennung ist die Trennung vom Judentum, was vielfach nicht im Bewusstsein ist. Und dann hat er bei Israel angefangen und von dort versucht, den Bogen zu schlagen. Aber ja, es ist ein bis heute ungelöstes ökumenisches Problem.
Domradio Menschen.
Heute sind wir angekommen bei Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Wir haben eben über Ihre Promotion gesprochen. Und Sie sind, nachdem Sie Theologin geworden sind, wir können nicht alles erzählen. Ich nehme jetzt eine Station raus, waren Sie Assistentin für systematische Theologie am Ökumenischen Institut in Heidelberg. Also da ist wieder die Ökumene, dieses große Interesse an Ökumene. Ich kann mir aber jetzt als Laie nicht so viel darunter vorstellen, was das heißt, Assistentin für systematische Theologie zu sein. Also welche Arbeit haben Sie gemacht?
Ja, das ist eine Assistentinstelle gewesen, die gleichzeitig mit Studienleitung des ökumenischen Studierendenwohnheims verbunden ist. Und das Charakteristische des Ökumenikums in Heidelberg, das Ökumenische Institut, ist, dass man Leben und Lernen unter einem Dach hat. Und zwar gemeinsam auch nicht nur studieren, sondern Studienabenden, spirituelle Abenden, liturgische Feiern gemeinsam zu haben und gemeinsam zu wohnen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Mittlerweile denke ich oft, man kann einfacher noch über theologisch unterschiedliche Zugänge reden, als über die kulturellen Differenzen und politische Differenzen. Die schlagen oft sehr, sehr viel mehr durch.
Aber das heißt, auch da hatten Sie die Verbindung von beidem. Also es ist wie ein roter Faden, findet sich immer, dass Sie als Theologin gearbeitet haben und oder wissenschaftlich gearbeitet haben und aber gleichzeitig immer die Anwendung aufs praktische Leben.
Ja, richtig. Das habe ich erst mir sehr zu richtig klar gemacht, als ich mit Ihnen gesprochen habe und Sie jetzt auch in der Sendung jetzt dieser Faden sich sehr gut rauskommt, ja.
Die systematische Theologie, was hat Sie wissenschaftlich interessiert? Also worum ging es, was herauszufinden?
Ja, also da hatte ich auch sehr stark immer zu gucken, welche Gottesbilder, wie verhält es sich mit Gott und der Welt. Auch da immer sehr einen praktischen Bezug. Und dann auch, wie leben Menschen in dieser Welt? Was ist es? Es ist ein Gott und doch gibt es so eine ganze Vielfalt von Glaubensweisen. Ja, wie ist das möglich? Wie bringen wir das zusammen? Weil wir oft eben sehr stark von unseren eigenen Voraussetzungen ausgehen und sagen, dieser eine Gott hat eine Wahrheit und das sind wir. Ja. Ne, so ist das ja häufig, aber und das ist ziemlich einfach, aber das erklärt ja weiter noch gar nichts. Und da ist für mich, sagen wir mal, diese Metapher vom Weg, der Weg Gottes, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, mit der gläubig gewordenen Heiden. Und so wie wir unseren Weg gehen, in den Fußstapfen auch Jesu Christi, was in enger Verbindung auch mit dem Johannestext ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann ist Wahrheit für mich dann nicht so ein theoretisches Gebilde, sondern die Wahrheit wird sich verwirklichen in den Wegen, die wir gehen als gläubigen Menschen. Und das ist, denke ich, ein Zugang, der ja auch sehr ökumenische Perspektive bietet, eher als ein Streit um die Wahrheit oder Konsensfindung über Lehrmeinungen, weil das Konsens über Lehrmeinungen bedeutet noch überhaupt nicht, dass die sich quasi feindlich gegenüberstehen, dadurch auch eine andere Haltung einnehmen werden.
Und wenn das ein Institut für Ökumene war, ging es um welche Ökumene? Also ich habe ja schon gelernt, Ökumene Niederlanden, das hieß einfach die Ökumene der verschiedenen protestantischen Kirchen, aber welche Ökumene ging es?
Nee, das war ja jetzt auch sehr stark Ökumene, natürlich interkonfessionell, also Orthodoxie, Katholizismus auch und die verschiedenen protestantischen Richtungen.
Also innerhalb des Christentums?
Ja, innerhalb des Christentums, ja. Aber aber es waren natürlich dort auch andere vertreten und es wurde auch natürlich mit islamischen Gedanken gut vertraut gemacht und buddhistischen, also sozusagen alles, was mit Theologie der Religionen auch zu tun hat.
Domradio Menschen.
Wir haben über ausschnittsweise über Ihren wissenschaftlichen Weg auch gesprochen. Wir haben am Anfang erzählt, dass Sie als Theologin in der evangelischen Kirche im Rheinland arbeiten, da zuständig sind für das große Thema Frauen. Und wir haben immer wieder gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass das, was Sie theologisch machen, arbeiten, forschen und das, was Ihr Alltag und der Alltag der Menschen ist, dass das zusammenpassen muss. Und in der Zeit, in der Sie bei der evangelischen Kirche im Rheinland arbeiten, gab es zwei große Dekaden. Das erste war, glaube ich, die Dekade mit der Solidarität mit den Frauen. Und daraus geworden ist die Dekade gegen Gewalt. Und das hat auch einen ganz engen Zusammenhang, das eine mit dem anderen. Welchen?
Ja, während der Dekade, ökumenische Dekade Kirchen in Solidarität mit den Frauen, hat sich etwa so zur Dekade mit herausgestellt, dass Gewalt weltweit an Frauen ein solches Ausmaß hat, dass die Frauen überall auf der Welt gesagt haben, da darf nicht länger mehr drüber geschwiegen werden. Und dieses Schweigen zu durchbrechen ist dann gelungen während dieser Dekade. Und da sind auch in den einzelnen Kirchen viele Maßnahmen ergriffen worden. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir in den Kirchen auch ökumenisch und weltweit gesagt haben, über Gewalt müssen wir noch in einem größeren Umfang reden. Aber wir haben uns erst natürlich, weil das auch mein Auftrag ist, weiterhin mit Gewalt an Frauen und Mädchen beschäftigt, aber natürlich in einem weiten Kontext. Und wir haben auf der Landessynode 2000 dieses richtig thematisiert gehabt. Und das Novum daran war, dass eben Gewalt und vor allem auch sexualisierte Gewalt, und es gibt natürlich strukturelle Gewalt, sprachliche Gewalt, es gibt viele Diskriminierungsformen gegenüber Frauen, die man als Gewalt definieren kann. Aber da haben wir nochmal gesagt, dass sexualisierte Gewalt nicht nur ein Ausrutscher ist oder dass es irgendwie diakonisch zu verstehen ist, in dem Sinne, dass man diakonische Maßnahmen ergreifen muss und dass das mal passiert und so, aber dass es dann auch wiederum nicht so schlimm ist, sondern dass es eine genuin theologische Frage ist. Denn indem Frauen, Ebenbilder Gottes, angegriffen werden, wird Gott selbst angegriffen. Und in diesem Angriff wird Gott selbst verletzt, so wie die Frauen verletzt werden. Und von daher haben sich Fragen ergeben nach dem Bild von Gott selbst. Also Gott lässt sich nicht über Gott lässt sich nicht nur reden in Gott Vater. Es hat sich auch gezeigt, dass gerade das Gott Vater Bild eben für Frauen mit sexueller Erfahrung so enorm schwierig war, so dass das auch eine ganze Bewegung in liturgischer Aufbruch von Frauen, die sich mit dem Gottesdienstbild beschäftigt haben.
Aber ist das so, dass Sie dann eben an Ihrer Stelle in der evangelischen Kirche, also Sie haben gesagt, wir haben darüber geredet, dass Sie daran gearbeitet haben, oder hat sich das auch ausgebreitet und es haben wirklich auch andere Pfarrer das aufgegriffen und selber auch an den Texten gearbeitet?
Ja, also dadurch, dass wir das als Frauenreferat geschafft haben, mit vielen anderen Unterstützung von vielen anderen Frauen in unserer Landeskirche selbstverständlich und auch in Kooperation mit anderen Landeskirchen und deren Frauenreferate, wir in der Rheinischen Landeskirche geschafft haben, das als Thema auf der Landessynode zu bekommen. Das heißt, die Kirchenleitung hat es aufgegriffen, hat sich dazu gestellt. Das war ein langer, mühseliger Prozess. Es sind viele Beschlüsse getroffen worden, entschieden worden, die dann in den kirchlichen Gremien beraten werden mussten und die auch theologische Fragen wie Gottesbild, Anfrage an Kreuzes, Theologie, viel mehr als nur, sagen wir mal, ein karitatives Thema, ja, dass es auch um die Christologie geht, um alle Lehrstücke der Theologie.
Vielleicht bleiben wir da mal bei. Also Sie sagen, diese Dekade gegen die Gewalt und das die Beschäftigung damit ist nicht nur, dass wir dafür uns um die Opfer kümmern, zum Beispiel Frauen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, sondern es geht auch zum Beispiel um die Kreuzestheologie, inwiefern? Weil da Gewalt ausgeübt worden ist, oder?
Ja, natürlich, was Frauen immer auch kritisiert haben, musste da jemand geopfert werden für uns, ja. Gut, das ist oft auch eine verkürzte Sicht, aber damit haben sich nicht nur Frauen, auch Männer beschäftigt häufig. Ja, und das Kreuzestheologie sagt, ja, also Christus hat das Leiden aufgenommen für euch, dann könnt ihr Frauen doch wohl auch ein bisschen das bisschen Leiden auch aushalten, ja, so dieses Aufopfern, dieses falsch verstandene Aufopfern. Und das ist bearbeitet worden und sogar sehr viel weitergeführt.
Wie ist es ein richtig verstandenes Opfern? Wenn Sie sagen falsch verstandenes Aufopfern?
Ja, also ich denke nicht, dass Gott einen Plan gehabt hat von vornherein und sagte, Jesus Christus muss jetzt sterben, weil es hier alles so furchtbar schlimm und scheiße auf der Welt ist, ja, dass das ein festgefügter Plan war, sondern man muss bei all diesen Denksystemen daran denken, dass das Antworten sind oft auf konkrete Fragen von Menschen, die in ein System gebracht worden sind, aber die nicht der Wahrheit letzten Schluss sind, sondern das immer wieder weiter. Es gibt ja viele Deutungen von Kreuzestheologie. Auch da gibt es wieder eine Vielfalt und oft wird uns immer nur ein Weg gezeigt, ja.
Einer, der dann gut dazu passt, was die Menschen von uns wollen, die uns lenken
Ja,
sollen.
ja.
Ja. Also sie gucken das so ganz konkret an. Also wie zum Beispiel die Kreuzestheologie. Also sie, dieses Thema Gewalt, also die Karte gegen Gewalt führt dazu, dass sie richtig die Theologie nochmal gegen den Strich bürsten, was
Ja,
dieses Thema Gewalt angeht.
das ist richtig so. Und damit ins Gespräch gehen auch mit der sogenannten klassischen Theologie. Das ist eine Sache, aber wir haben auch konkrete Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel in unseren Kirchen jetzt ein Verfahren entwickelt, wie zu verhalten ist, wenn Fälle sexualisierter Gewalt in unserer Kirche auftreten. Und dafür gibt es jetzt ein eigenes Dezernat und, sodass auch dadurch sehr viel deutliche Position bezogen wird. Es ist sehr viel mehr Öffentlichkeit. Die Menschen können drüber reden. Und sobald Platz geschaffen worden ist und dem Raum gegeben wird, sieht man, dass das vorkommt und dass es nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. Aber auch nicht, dass es nur das ist. Ja, man muss es auch wieder nicht zu übertrieben sehen. Ja.
Das heißt, Sie haben auch in den Strukturen das sichtbar gemacht.
Domradio Menschen.
Wo Sie heute stehen, was Sie heute machen, das haben wir auch erzählt. Und was ich jetzt gerne Sie fragen möchte, ist, wie Sie das innerlich verändert hat. Also Sie haben Ihr ganzes Leben lang sich der Theologie gewidmet, praktisch und theoretisch und wissenschaftlich. Und ja, was hat das mit Ihnen gemacht, mit Ihrem Weg? Wo stehen Sie heute? Was haben Sie heute für eine Beziehung zu Gott? Und wie ist das heute in Ihrem Leben?
Ich lebe, glaube ich, doch sehr stark aus der Geisteskraft Gottes. Und das hat mich sehr getragen, auch weil oft denkt man bei Geist an Ratio, Verstand und so weiter. Aber dies ist sowas wie eine dynamische Kraft. Und das ist nochmal was ganz anderes. Die Menschen ermutigt auch zum Durchhalten, zum Widerstand, also widerstandsfähig zu sein und einerseits kritisch, kreativ mit den Dingen umzugehen und andererseits auch, ja, auch anstößig sein zu können. Das ist nichts alles so, was mit dem lieben Jesulein zu tun hat, was ich ja dann oft in meine Kindheit gehört habe. Und das ist mir auch immer ein Trost gewesen, weil ich oft dachte, ja, das ist alles so anders, als wie so Land auf Land ab erzählt wird, aber so sich einzusetzen in der Welt zu einem guten Gelingen menschlichen Lebens, menschliches Miteinander. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch so zurückblicke, ist es das, was ich eigentlich immer schon in mir hatte und wo ich jetzt natürlich das auch sehr bewähren und entfalten konnte, auch in diese Arbeit in der Kirche, ohne dabei oft verbittert zu werden. Also manchmal habe ich schon geschimpft, so ist es nicht. Aber zu sagen, nein, das glaube ich und das ist mir wichtig und das glauben viele anderen auch. Und dafür Raum zu geben, sich selbst auch als begeistert zu fühlen. Also Gottes Geisteskraft kommt einen angeweht, die hat man ja nicht in die eigene Verfügung. und damit dann auch zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass das kein Rückzug ist in irgendwie eine innere Landschaft, deine eigene Seele oder in Gottes Seele, sondern dass das verbunden ist, so wie Dorothee Sülle das auch in ihrem Buch beschrieben hat, Mystik und Widerstand, ja, dass das zusammengehört. Dass das auch eine Kraft ist, Menschen zu begeistern und lebendig zu sein und Gottes Gegenwart in der Welt auch zu spiegeln. Und dass das nicht immer ganz einfach ist und dass ich dann manchmal auch mal gedacht habe, ja, ist es das wirklich? Also es heißt nicht, dass man kein Hadern mit Gottes Weg in einem selbst oder überhaupt, wenn man um sich herum guckt, sagt man, ja, kann es eigentlich wohl sein? Und dann zu wissen, ja, wie ich dann auch wieder sehr stark Hoffnung schöpfe aus dem Bild, was ich vorhin auch in dem Text gelesen habe, geborgen zu sein in Gott.
Und so? Also so höre ich Sie, so empfinden Sie das auch, dass Sie geborgen sind in Gott.
Ja, ja. Das ist einfach ein schönes Gefühl.
Das glaube ich. Und es hört sich auch so an, als wären Sie an dem Platz oder an einem Platz, wo all das, was Sie können und gemacht haben und fühlen, auch wirklich, wo das nach außen gehen kann, wo das so zusammenkommt.
Ja, und das ist natürlich, selten hat man so einen Arbeitsplatz, wo man auch so kreativ sein kann, obwohl es manchmal sehr schwierig und harte Arbeit ist, ja.
Dr. Mieke Korenhof, ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns das erzählt haben, von innen und von außen Ihr Leben erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viel Zeit haben und noch viel Raum, um dass es so weitergeht.
Ja, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.